BR, Heimatspiegel Extra.
Zum Heimatspiegel Extra begrüßt Sie der Andreas Estner. Ich wünsche Ihnen einen recht schönen guten Morgen am Fronleichnamstag. Die Geschichte und Geschichten rund um den Fronleichnamstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiert die katholische Kirche das Fest Fronleichnam. Das Wort Fronleichnam ist zusammengesetzt aus zwei althochdeutschen Wörtern. Fron, der Herr, und Leichnam, der Leib. Fronleichnam bedeutet also so viel wie Fest des Leibes und des Blutes Jesu Christi. Es geht also um ein Kernthema des christlichen Glaubens, nämlich, dass in der Feier der Eucharistie aus Brot und Wein Leib und Blut Christi werden. Seit Jahrhunderten wird das in den Fronleichnamsprozessionen öffentlich dargestellt. Die Geschichte dieser Prozessionen in Bayern, wie sie früher waren und wie sie heute stattfinden, darüber reden wir in dieser Stunde. Fronleichnamsprozessionen in ganz Bayern und wir schauen in einen besonders traditionellen Landstrich, nämlich ins bayerische Oberland. Dort schauen die Fronleichnamsprozessionen aus wie aus einem bayerischen Bilderbuch. Etwa in Fischbachau im Leitzachtal. Wenn in der kleinen Gemeinde der Fronleichnamstag vor der Tür steht, dann helfen alle zusammen. Hunderte junge Birken werden geschnitten als Schmuck für Straßen und Häuser.
Die haben natürlich ganz hellgrün, ganz ein frisches, feines Grün ist das. Und das schaut natürlich sehr schmuck aus. Bei uns ist es halt so, dass wir alle an die Feiertag halt Pfannen aushängen, wenn es geht. Also an Fronleichnam insbesondere, da gehört es dazu, dass einfach die Fenster mit den Raumtüren geschmückt werden. Also das habe ich alle schon kennt, als Bub auch schon. Und die Tradition, die ist halt von meinen Eltern gut aufrechterhalten worden, dass an dem Tag praktisch die Prozession durch ein schön geschmücktes Dorf gehen kann.
Mit roten Tüchern, mit Fahnen und mit Blumen schmücken die Menschen ihre Häuser. Und sie schmücken sich auch selber. Frauen und Männer holen ihre Festtagstrachten aus den Schränken, bestickte Lodenjoppen und prachtvoll verzierte Schalkgewänder. Unverheiratete Frauen tragen im Leitzachtal das Antlassgewand, benannt nach dem alten Namen für das Fronleichnamsfest.
Das ist noch die seidene Gewand bei den Mürderdirndl. Das war es also wirklich nur zum Antlasstag und bei den Fischbachauer auch Christi Himmelfahrt angezogen wird. Ansonsten ziehen sie das Gewand nur zur Hochzeiten an. Manchmal ist es also dunkel mit blauen Blüten, dann gibt es lilane, auch mit gräne und dazu passend natürlich ein Schurz und Stierhe dazu.
Der lange Zug der festlich gekleideten Menschen gleicht einem Prunkaufzug aus der Barockzeit. Der Fischbachauer Mesner Sepp Peinhofer.
Vorne ist also das Vortragskreuz, das macht der Salmerer Bauer. Dann kommt die Jugend, so viel sie halt mitgehen will. Dann kommt der Himmel eben mit dem Allerheiligsten. Der wird von vier Himmelträgern getragen. Und dazu kommen extra noch vier Laternenträger.
Der Himmel, das ist ein großer elfenbeinfarbener Baldachin, aufwendig bestickt mit Goldfäden. Die Ministranten schreiten neben diesem Himmel, flankieren den Priester und schwingen ein Weihrauchfass. Der ätherische Duft mischt sich mit dem Geruch der frisch gemähten Wiesen. Hinter dem Himmel und dem Priester marschiert das halbe Dorf mit langen Prunkstangen, mit Leuchtern, Altären und Heiligenfiguren. Das Fest Fronleichnam hat in Bayern eine lange Tradition seit dem Mittelalter. Das erste Fronleichnamsfest in Süddeutschland ist im Jahr 1273 im Kloster Benedikt Beuern gefeiert worden. Und es mag heute für protestantische Christen ein bisschen befremdlich sein, wenn sie zum ersten Mal eine katholische Fronleichnamsprozession erleben, zum Beispiel im bayerischen Oberland. Ein langer Zug aus Menschen in festlichen Trachten, mit langen Prangerstangen, mit heiligen Figuren, mit Blasmusik und mittendrin ein Traghimmel und der Pfarrer, der in der goldenen Monstranz die Hostie trockt. Dabei ist das alles nur noch ein Überbleibsel von Pracht und Prunk früherer Jahrhunderte. Bei uns im Studio ist jetzt der Kirchenhistoriker Roland Götz vom Archiv des Erzbistums München und Freising. Grüß Gott, Herr Götz, schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott, Herr Estner.
Herr Götz, wer heutzutage eine Fronleichnamsprozession zum Beispiel im Oberland anschaut, fühlt sich manchmal um Jahrhunderte zurückversetzt und man könnte schon meinen, dass es prunkvoller kaum noch geht. Aber von der barocken Pracht früherer Jahrhunderte ist das nur noch ein Überbleibsel, oder?
Allerdings uns sind Prozessionsbeschreibungen seit dem 16. Jahrhundert sogar in gedruckter Form überliefert Und da kann man sehen, dass gerade die bildliche Darstellung von Glaubensereignissen eine ganz große Rolle gespielt hat bei der früheren Gestaltung der Prozession.
Sie haben so eine Prozessionsordnung dabei. Das ist ein Original aus dem Archiv des Erzbistums.
Das habe ich für Sie heute mit ins Studio gebracht. Das stammt aus dem Jahr 1612 und gibt nun Gruppe für Gruppe die Teilnehmer an der Fronleichnamsprozession an. Es beginnt mit zwei Mitgliedern des Münchner Stadtrats mit Prozessionsstäben, die der Prozession den Weg weisen. Dann kommen Reiter in ganz bestimmten Monturen. Und dann kommen die Münchner Zünfte, die Handwerkergruppen, die sich alle einen Ehrgeiz daraus gemacht haben, jeweils ein Ereignis aus der Heilsgeschichte, aus der Bibel des Alten und Neuen Testamentes bildlich darzustellen.
Also man kann sich vorstellen, dass da eine ganze Bibel vorbeigezogen ist in Bildern.
So kann man das wirklich sagen. Es geht auch mit der Erschaffung der Welt los. Die Fischer haben die Aufgabe, die Erschaffung von Himmel und Erde darzustellen. Es geht weiter mit den Schäfflern, die zeigen, wie Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen. Die Floßleute stellen die Geschichte von Kain und Abel dar. Dann die Kistler, passenderweise die Arche Noah, die Maurer, das Opfer des hohen Priesters Melchisedek, und so geht es dann weiter, das ganze Alte Testament hindurch. Jetzt blättert ihr mal bis zum Neuen Testament.
Ist schon ganz verkilbt, 400 Jahre alt.
Ja, es hat schon einiges mitgemacht, dieses Stück. Dann sind wir also jetzt hier bei der Geschichte des Neuen Testaments, wo die Weber, die Glaser, die Maler, die Seidennäher, aber auch die Bäcker oder die Käsehändler Szenen darstellen. Die Käsehändler zum Beispiel die Steinigung des heiligen Stephanus.
Mhm. Waren da auch Theaterszenen drin? War das so theatralisch?
Es waren einerseits kostümierte Menschengruppen, andererseits aber auch Bildwerke, die man auf Tragbahnen, auf den Schultern getragen hat, wie man es heute vielleicht noch bei einigen Karfreitagsprozessionen im Fränkischen oder gar in Spanien oder den romanischen Ländern bei Prozessionen kennt. Aber auch, man kann sich das, wenn man den etwas unfrommen Vergleich wählen will, fast so vorstellen wie einen Rosenmontagszug, wo auch große Figurengruppen auf Wegen einem zur Schau gestellt werden. In so ähnlicher Weise sind auch die einzelnen Szenen aus der Bibel und aus der Heilsgeschichte ganz anschaulich und bildlich und sinnenfroh dargestellt worden.
Hat es sowas jetzt nur in München gegeben, also in der Landeshauptstadt, oder hat es sowas auch woanders gegeben auf dem Land?
Die Münchner Prozession unter Teilnahme des Landesfürsten war natürlich die prunkvollste. Aber sowas stuft sich dann über die Städte und Märkte bis hin zum Land ab. Aber wenn man jetzt nur die niederbayerische Hauptstadt Landshut betrachtet, dann haben wir dafür aus dem 18. Jahrhundert sogar ein wunderschönes bildliches Zeugnis. Auch eine gedruckte Prozessionsordnung, die aber mit einer ganzen Reihe querformatiger Kupferstiche illustriert ist. Auch so ein Exemplar habe ich mitgebracht und ich blättere jetzt einmal auf. Mehrfach gefaltet, damit die Kupferstiche überhaupt in das Büchel hineinpassen, haben wir hier den Ausgang der Prozession beim Martinsmünster in Landshut. Und dann ist uns in mehreren Fortsetzungen genau das gezeigt, wie die einzelnen Gruppen jeweils mit Standarten und Fahnen voraus die Bruderschaften in ihren jeweiligen Trachten und Kutten hier der Reihe nach kommen, hier genau von Menschen oder auch Pferden gezogene Wegen mit Figurengruppen und dann dazwischendurch immer wieder die Musik, schließlich die Vortragekreuze, die Fahnen, die Geistlichkeit, die Ordensleute und unter dem Traghimmel der Geistliche, der in der Monstranz das Allerheiligste trägt.
Jetzt, wenn man überlegt, dass damals ja die Städte viel weniger Einwohner gehabt haben als heutzutage, dann war das schon ein unglaublich großer Aufzug.
Man darf sich vorstellen, dass der Großteil der Bevölkerung bei dieser Prozession beteiligt und auf den Beinen war, weil etwas ist auf den Kupferstichen nicht dargestellt, nämlich Zuschauer. Also es gibt nicht Darsteller und Publikum, sondern alle wirken mit an dieser Prozession. Die gesamte Christenheit einer Stadt wie hier Landshut macht sich auf den Weg durch die Straßen und Gassen.
Es ist ein festliches Bild, wenn die Fronleichnamsprozession im Leitzachtal über die Felder zieht. Langsam bewegt sich die andächtige Menschenmenge durch die tauigen Wiesen. Der Pfarrer wandelt unter dem Traghimmel und hält die Monstranz. In diesem vergoldeten Prunkgefäß ist die Hostie aufbewahrt, der Fronleichnam, der Leib des Herrn. Fronleichnam ist das Fest, an dem die katholische Kirche zeigt, worum es bei ihr im Kern geht, nämlich um die wahre Gegenwart Jesu Christi in Brot und Wein. Aus Brot und Wein wird bei der Wandlung Leib und Blut Christi, der Pfarrer Alfred Hahn.
Der Leib des Herrn ist für uns in der katholischen Kirche das Brot, das bei der Heiligen Messe gewandelt wird. Und dieser Leib Christi, das ist, wenn wir es so recht bedenken, unser wertvollster Schatz, den wir haben. Und am Fronleichnamsfest, da wird er dann herausgetragen.
Fronleichnam ist also ein Vorzeigetag, ein Fest zur Demonstration des Glaubens an die bleibende Gegenwart des Heilands in der Brotgestalt. Ein ganz zentraler Punkt in der katholischen Theologie. Evangelische Christen kommt das etwas magisch vor. Im evangelischen Glauben nämlich ist Christus nur während der Dauer des Abendmahls in Brot und Wein gegenwärtig. Das Herzeigen oder die Anbetung einer Hostie ist für sie eher befremdlich. In der Zeit der Reformation ist gerade der Streit um das rechte Verständnis der Gegenwart Christi zu einem Anlass für die Trennung der Konfessionen geworden. Das ist der Heimatspiegel extra am Fronleichnamstag in der Früh. Und bei mir im Studio ist der Kirchenhistoriker Roland Götz vom Archiv des Erzbistums München und Freising. Wir haben gehört, wie prunkvoll und wie theatralisch Fronleichnamsprozessionen vor 400 Jahren in den bayerischen Städten inszeniert wurden. Heutzutage sind die Fronleichnamsprozessionen wesentlich schlichter. Herr Götz, wann war der große Bruch?
Es gibt mehrere Einschnitte in der Geschichte der Fronleichnamsprozession. Eine war die Aufklärung und die Veränderungen, die durch den Staat um 1800 herbeigeführt wurden. Da wurde zum Beispiel verboten, dass die Bruderschaften weiter in ihren Bruderschaftstrachten teilnehmen. Das Ganze sollte alles sehr viel weniger prunkvoll und vielmehr schlichter und frömmer und inniger im Verstand der Zeit sein. Allerdings hat König Ludwig I., der ja durchaus ein Freund auch der Theatralik gewesen ist, dann vieles wieder erlaubt, was vorher staatlich verboten gewesen war. Allerdings entwickelt sich natürlich im Verlauf des 19. Jahrhunderts die traditionelle Frömmigkeit und ja die Haltung des Bürgertums gegenüber der Religion auseinander. Dafür steht, denke ich, sehr schön ein Bild von Adolf von Menzel. 1880 hat er Fronleichnamsprozession in Bad Hofgastein gemalt. Da sieht man im einen Teil des Bildes eine ganz traditionelle alpenländische Prozession. Aber im Vordergrund sind dann auch Leute, die sich gelangweilt an einen Zaun lehnen, ein bisschen hinschauen oder auch wegschauen, die Prozession überhaupt nicht beachten. Und so ist es natürlich in gewisser Weise bis heute diejenigen, die bei einer Fronleichnamsprozession mitgehen, sind in den meisten Orten inzwischen weitaus die Minderheit. Und ja, gerade im Oberland und da, wo Trachten und Ähnliches zu sehen sind, da gibt's natürlich auch viele Zuschauer. Aber das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung, aus meiner Tegernseer Heimat sagen, man kommt sich dann natürlich manchmal schon ein bisschen komisch vor, weil eigentlich möchte man ja gar nicht direkt was zur Schau stellen, sondern ich finde schon, das ist ein Bekenntnis zum Glauben, auch ein Mitgehen mit der Gemeinschaft der Glaubenden, was ja bei so einer Prozession ganz besonders anschaulich wird.
Wie war das zur Zeit der Monarchie in Bayern? Also die Wittelsbacher haben ja auf diese Traditionen schon auch sehr viel Wert gelegt.
Die Wittelsbacher als betont und traditionell katholisches Herrscherhaus haben natürlich regelmäßig an der Fronleichnamsprozession teilgenommen. Mit Ausnahme muss man sagen von Ludwig II., der sich ja überhaupt möglichst aus der Stadt München verdrückt hat. Da war er natürlich sehr bald dann nicht mehr zu sehen am Fronleichnam. Aber noch hin bis zu Ludwig III., bis ganz kurz vor das Ende der Monarchie, war die Teilnahme des Landesfürsten an der Fronleichnamsprozession selbstverständlich. Er ist natürlich auch an hervorgehobener Stelle, nämlich unmittelbar nach dem Traghimmel, nach dem Allerheiligsten mitgegangen.
Nach dem Ende der Monarchie in Bayern, wie ist es da weitergegangen? Ist da nochmal ein Bruch gewesen?
Das Ende der alten Verbindung von Thron und Altar mit der Revolution von 1918 hat natürlich auch die Fronleichnamsprozession beeinflusst. Einerseits konnte sie manchmal gar nicht stattfinden in München, weil die Bürgerkriegszeiten zu unruhig gewesen sind. Dann andererseits hat dann die offizielle Teilnahme von staatlicher Seite abgenommen. Und erst recht in der Zeit des Dritten Reichs, wo man die Prozession zwar nicht verboten, aber doch in mehrfacher Weise behindert hat. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus Holzkirchen, also im bayerischen Oberland, nennen. Da meldet der Pfarrer dann nach Ende des Dritten Reichs, dass ein Gemeindeinspektor, der als Gemeindebeamter und NSDAP-Mitglied bei der Fronleichnamsprozession mitgegangen ist, wegen dieses in mehrfacher Hinsicht als unpassend empfundenen Verhaltens aus der Partei geworfen wurde.
1945 war es dann wieder anders.
1945 war es anders. Kardinal Faulhaber stellte rechtzeitig vor Fron Leichnam einen Antrag bei der amerikanischen Militärregierung und verweist auf die lange Tradition der Fron Leichnamsprozession und gerade auf den Umstand, dass nach der Zeit des Dritten Reichs mit den Schikanen gegenüber der Prozession ein neuerliches Verbot von der Bevölkerung nicht verstanden würde. Die Amerikaner haben dann auch die Durchführung einer ersten großen Prozession in München wieder erlaubt. Und es gibt ja im Münchner Stadtarchiv sogar einen Film davon, der zeigt, wie sich dieser Prozessionszug durch die Ruinen von München bewegt. Ausgangspunkt war damals die Münchner Dreifaltigkeitskirche, weil sie war im Unterschied zum Dom im Krieg nicht zerstört worden als einzige Kirche der Münchner Innenstadt.
Heute ist in München auch Fronleichnamsprozession. Wie schaut die Prozession heutzutage aus?
Planmäßig bei schönem Wetter beginnt das Ganze ja in der Früh mit einem großen Gottesdienst, der auf dem Marienplatz vom Erzbischof von München und Freising, also jetzt Kardinal Reinhard Marx, zelebriert wird. Und dann setzen sich die vielen Gruppen der Teilnehmer in Bewegung, machen sich auf durch die Ludwigstraße bis nach St. Ludwig, kehren dann wieder um und die Prozession endet in der Frauenkirche im Münchner Dom. Das Charakteristische an der Prozession ist die Vielfalt der kirchlichen Gruppen aus Pfarreien, Vereinen und Verbänden von kirchlichen Organisationen, die sich hier beteiligen. Und ganz besonders farbenfroh ist es, wenn die Christen aus ganz unterschiedlichen Ländern in ihren jeweiligen heimatlichen Trachten und auch mit ihrer Musik und mit ihrer Ausdrucksweise an dieser Prozession teilnehmen. Es ist wirklich der Ausdruck einer weltweiten Gemeinschaft der Glaubenden.
Herzlichen Dank. Das war Roland Götz vom Archiv des Erzbistums München und Freising. Schön, dass Sie da waren.
War mir ein Vergnügen.
Noch einmal zurück ins oberbayerische Leitzachtal. Wie in vielen katholischen Pfarrgemeinden in Bayern wird auch dort heute das Fronleichnamsfest gefeiert. Es ist für die heutige Zeit schon immer noch ein sehr prunkvolles Fest. Am Vormittag ziehen Pfarrer und Ministranten mit Musikkapellen Menschen in ihren Festgewändern über die frisch gemähten Wiesen. Der Pfarrer Alfred Hahn.
Dass man das auf dem Feld draus macht, dass man ins Feld rausgeht, das hängt sicher auch damit zusammen, dass man die Früchte des Feldes segnen will mit dem Allerheiligsten. Und das war zu früheren Zeiten ein wichtiger Gedanke.
Auch wenn das Fronleichnamsfest auf dem Land heute nicht mehr so prunkvoll ist wie in früheren Jahrhunderten, es ist doch eines der malerischsten Feste, die es im Leitzachtal gibt. Das war der Heimatspiegel Extra mit Impressionen und Geschichten rund um das Fronleichnamsfest. Andreas Estner wünscht einen angenehmen Feiertag.